Ein Mord an einem Elternteil ruft immer große Empörung hervor. Wie undankbar muss ein Kind sein, eine Person zu verletzen, ja gar zu töten, die ihm das Leben schenkte. Und wenn es, wie in unserem Fall, sogar dazu kam, dass beide Eltern von ihrem Kind getötet wurden, dann kann man nur von einer ganz verwerflichen, ganz unbegreiflichen Tat sprechen. Der Mord an Heinrich und Barbara Fuhrer aus Pfäffikon im Kanton Zürich erschreckte die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, denn niemand anderer als ihr eigener Sohn hatte sie ums Leben gebracht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Ein Autor beschrieb das sichere Leben, das das Ehepaar mit ihren Kindern führte. Sie waren Bauernleute mit eigenen Liegenschaften und ohne Schulden. Die Eheleute hatten sich offenbar das Ziel gesteckt, durch eigenes Schaffen reich zu werden und zu bleiben. Dadurch schienen sie sich allerdings von der Gemeinschaft auszuschließen. Ihnen wurde nachgesagt, geizig, verschlossen und einsam gewesen zu sein. Man sah sie nur ganz selten in der Kirche, noch seltener an Festen. Und die Kinder, der Sohn Johannes und die Tochter Luise, durften kein Geld besitzen oder ausgeben. Die NZZ beschrieb das Familienleben von Fuhrers dazumal so, Zitat: Die Fuhrerschen Eheleute waren Landleute, von außerordentlichem Fleiß, aber auch von außerordentlicher Sparsamkeit. Gleich sie ganz für sich abgeschlossen in einer Art Einsamkeit lebten, so waren sie auch schweigsam, teilnahmelos, verschlossen gegen jedermann. Zitat Ende. Die Kinder wurden zur selben Sparsamkeit angehalten und dadurch auch von der Gesellschaft isoliert, so wie es scheint. Nochmals die NZZ, Zitat: Die Eltern liebten ihre Kinder, aber sie machten ihnen keine Freude, die irgendwie Geld kostete, und doch waren die Fuhrerschen ganz vermögliche Leute. Wenn in der Schule etwas Sehenswertes, Tiere oder dergleiche, den Kindern gegen ein paar Rappen Eintrittsgeld gezeigt wurde, so hatten die Fuhrerschen Kinder kein Geld. Aus demselben Grund mussten sie wegbleiben von gemeinschaftlichen Schulausflügen, mussten barfuß gehen, wo andere Kinder Schuhe trugen, durften von den Trauben der Reblaube ihres Hauses kein Beerchen genießen, weil der Vater Most daraus machte, während die Mutter sie anwies, bei Drittleuten Obst aufzulesen. Diese Überhäuslichkeit, die man im gewöhnlichen Leben Geiz zu nennen pflegt, zeigt sich auch in ihrer häuslichen Einrichtung. Ihr Hausrat war in wahrhaft erbärmlichem Zustand, die Betten sehr gering, das Küchengeschirr schmutzig und ärmlich, die Kleider nur zur äußersten Notdurft ausreichend. Zitat Ende. Trotzdem bezweifelte niemand, dass die Eltern ehrliche und redliche Menschen waren. Sie waren solide und ehrliche Geschäftsleute. Über das Alltagsleben bzw. seine Jugend sagte der Sohn Johannes später ebenfalls aus. Zitat: Ich schlief mit den Eltern in einer Kammer. Sie waren immer gut mit mir und ich hatte sie gern. Geld jedoch, um mir etwas zu kaufen, gaben sie mir nie, auch an Festtagen nicht. Wir feierten auch Weihnachten nicht. Zu essen hatte ich genug. Bis ins 12. Jahr ging ich in die Alltags- und von da an in die Sekundarschule. Nebenher half ich dem Vater Bauern. Nachher trat ich in die Lehre bei Metzger Bolliger in Pfäffikon, bei dem ich 3 Jahre blieb. Der Vater hatte mir die Wahl gelassen, ob ich Bauern wolle oder nicht. Man sprach mir auch zu, in die Tierarzneischule nach Zürich zu gehen. Bolliger aber riet mir ab. Lohn erhielt ich nicht von ihm, aber dann und wann ein Trinkgeld, was ich den Eltern ans Gewand geben musste. Von der Konfirmation an aber durfte ich das Trinkgeld für mich behalten und ging von jetzt an des Sonntags hin und wieder mit meinen Kameraden ins Wirtshaus. Zitat Ende. Der Sohn konnte gleich nach der Lehre mit der finanziellen Unterstützung seiner Eltern 1863, also gerade mit 19 Jahren, einen Metzgereibetrieb in Dürnten pachten. Die Geschäfte liefen allerdings nicht rund, trotz der Aussteuer der Eltern. Offenbar konnte der junge Johannes die Pacht nicht immer bezahlen und geschäftete möglicherweise auch nicht vertrauenswürdig. Seinem Ruf abträglich war auch, dass er mit Barbara Hotz, der ledigen Schwester des Wirtshauses im Ort, ein Verhältnis einging. Allerdings versprach er ihr die Ehe, was das Verhältnis schon fast wieder ehrenwert machte. Zu seiner Herkunftsfamilie hatte Johannes offenbar ein recht gutes Verhältnis. Er besuchte die Eltern und Schwester oft im Pfäffikon. Und es wurde berichtet, dass Mutter Barbara jedes Mal weinte, wenn er nach einem Besuch wieder wegging. Das war auch am 14. Juli 1864 der Fall. Johannes brachte auch einen Servala aus der eigenen Metzgerei mit. Vater, Mutter und Schwester aßen gerne davon. Johannes sah dabei zu. In der Nacht nach dem Besuch des Sohnes und Bruders mussten sich alle drei oft übergeben. Die Eltern litten besonders. So sehr, dass Johannes Schwester Luise einen Arzt kommen ließ. Der konstatierte eine Fleischvergiftung. Seine Heilmittel halfen aber nichts. Beide Eheleute starben kurz nacheinander. Am 16. Juli wurden ihre Körper obduziert und es wurde festgestellt, dass Heinrich und Barbara Fuhrer durch weißes Arsen gestorben waren. Bald stellte sich heraus, dass der Sohn der Täter war. Das Gift konnte nur durch den Servala in ihre Körper gekommen sein. Auf der Suche nach dem Motiv berichtete der Sohn schließlich, dass es mit dem Verhältnis zu Barbara Hotz zu tun hatte. Er hatte sich mit ihr verlobt. Als seine Eltern davon erfuhren und vor allem erfuhren, dass Barbara keinerlei Vermögen in die Ehe mitbringen würde, da kündigten sie ihrem Sohn angeblich die Unterstützung auf. Er würde nie mehr Geld von ihnen bekommen. Der Sohn soll dies so ausgesagt haben. Zitat: Schon im Winter hatte einmal der Vater, der öfter zu mir kam und mit mir rechnete, zu mir gesagt, es scheine, ich sei Hochzeiter, was ich aber verneinte. Im April oder Mai aber erklärte ich ihn bei einem Viehmarkt in Pfäffikon, ich sei der Barbara versprochen. Er frug, ob sie Vermögen habe, und auf meine verneinende Antwort entgegnete er, ich hätte doch eine mit Vermögen nehmen sollen und drohte mir, wenn ich die Barbara nehme, so gäbe er mir kein Geld mehr, sei nicht mehr Bürge für mich und dürfe ich nicht mehr heimkommen. Wie der Vater, so resonierte auch die Mutter. Zitat Ende. Gemäß seiner Aussage wollte daraufhin seine Verlobte seinen Eltern schreiben und auch ankündigen, dass sie gemeinsam am 17. Juli zu Besuch nach Pfäffikon kommen würden, vermutlich um sich doch noch den Segen von Fuhrers einzuholen. Die Verkündigung der Hochzeit sollte am selben Tag stattfinden. Die Brautleute machten sich im Vorfeld auch schon auf, ihren Hausrat zu kaufen. Auch hätten sie, so berichtete es Johannes in seinem Geständnis, über Gift gesprochen. In seiner Metzgerei in Dürnten gab es häufig Ratten und die ließ Johannes durch Gift beseitigen. Einmal hatte sein Hund von dem Gift gegessen. Der Kammerjäger hatte es idiotischerweise in Brät gemischt und der Hund wurde krank. So dachten die zwei Verlobten, dass auch Menschen wegen des Giftes krank werden könnten oder gar sterben. Sie berieten sich angeblich, ob sie Gift in eine Wurst geben und Johannes Eltern zum Essen geben sollten. Aber sie beschlossen nichts wirklich, denn es sei ja wirklich zu abscheulich. Am 13. Juli wurde dies gemäß Fuhrers Geständnis erneut zwischen den Verlobten besprochen. Aber nur die Eltern, nicht auch Johannes Schwester, sollten sterben. Beide entschlossen sich, dass er eine Wurst vergiften sollte und am nächsten Tag zu Besuch bei seinen Eltern gehen sollte. Bei allen diesen Erzählungen ist zu unterstreichen, dass Johannes Fuhrer seine Verlobte erst anschwärzte, als einer seiner Verhörer diese Möglichkeit auf den Tisch legte. Es wurden allerlei Suggestivfragen gestellt, sodass Johannes sich plötzlich darauf festlegte, das alles mit seiner Verlobten geplant zu haben. Aber sie selbst stritt dies immer ab. Und sämtliche Zeuginnen und Zeugen sagten später aus, Barbara Hotz' Verhalten sei absolut unverdächtig gewesen. Ihr Schrecken über den Tod seiner Eltern sei echt gewesen. Als Johannes Mutter beim Abschied wie immer weinte, da habe es ihn schon gereut, ihnen Gift verabreicht zu haben. Auch nahm er an diesem Tag für den Heimweg von Rüti bis Wetzikon nicht den Zug, sondern ging lieber zu Fuß, denn er selber kämpfte den ganzen Weg lang mit den Tränen. Gewarnt hat er seine Familie aber nicht. Fuhrers Verlobte Barbara Hotz sagte, wie erwähnt, aus, dass sie nichts von einem Plan einer Vergiftung gewusst habe. Sie habe nicht einmal gewusst, dass Johannes seine Eltern am 14. Juli besucht habe. Abgemacht sei der 17. gewesen. Trotzdem wurde sie nun ebenso wie Johannes verhaftet. Ihr wurde Anstiftung zu einem Mord vorgeworfen. Johannes hatte einer Anklage wegen Elternmordes zu begegnen. Die Anklagekommission beschloss aber schließlich, die Vorwürfe gegen Barbara Hotz seien nicht aufrechtzuerhalten. Denn außer den Beschuldigungen ihres Verlobten gäbe es keinerlei Hinweise, dass sie das Verbrechen begangen habe, das man ihr vorwarf. Ende September stand Johannes Fuhrer vor Gericht in Pfäffikon. Er wurde als kräftiger Bursche von mittlerer Größe mit braunem, sorgfältig gescheiteltem Haar beschrieben, der Kleidung nach ein wohlhabender Handwerker. Allerdings habe er recht teilnahmslos am Prozess teilgenommen, habe stumpf und abwesend gewirkt. Ich vermute einmal, dass ein nahes Todesurteil einen so zu einer Resignation bringt. Der Staatsanwalt hätte im Grunde nur das Geständnis des Angeklagten vorbringen müssen. Aber, so wurde es stirnrunzelnd wahrgenommen, er erzählte auch noch, dass alles wohl nur wegen Barbara Hotz so gekommen sei. Schließlich habe man niemals etwas Schlechtes über Johannes Fuhrer gehört, bis er sie traf. Er kritisierte sogar die Anklagekommission, dass sie die Anklage gegen Barbara fallen gelassen hatte. Ein Rufmord an der jungen Frau, von der ebenfalls nichts Schlechtes bekannt war, der ohne Folgen für den Staatsanwalt blieb. Ihr allerdings machte es das Leben schwer. Das Gesetz setzte fest, dass der Staatsanwalt für den Angeklagten die Todesstrafe fordern musste. Bei schwerem Mord war nur die Höchststrafe vorgesehen. Und der Verteidiger machte sich gar nicht erst die Mühe, die Tatsachen zu leugnen. Er machte der Todesstrafe selbst den Prozess. Denn es gäbe schließlich nur zwei Fragen. Ist die Todesstrafe überhaupt noch rechtmäßig und ist der Angeklagte der Gnade würdig? Aber es kam natürlich wie gedacht. Das Todesurteil wurde nach kurzer Besprechungszeit ausgesprochen und der Verteidiger hatte innerhalb der nächsten 3 Tage ein Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat von Zürich zu richten. Denn dort wurde die Entscheidung über Leben und Tod gefällt. In der Zwischenzeit machten sich die Behörden daran, den Ablauf der Hinrichtung genau zu planen, so wie man das von einem gut organisierten Staat erwarten kann. Der Regierungsrat schrieb an die Polizeidirektion, dass die Hinrichtung im Falle einer Nichtbegnadigung am 11. Oktober in Zürich vollzogen werden sollte. Dafür sollten am Tag zuvor die Materialien für die Guillotine nach Außersiel, einem Quartier in Zürich, gebracht werden. Dort auf der Marktstallerwiese sollte sie dann über Nacht montiert werden. Zum Bau des Blutgerüsts sollten Häftlinge hinzugezogen werden. Noch immer, so scheint mir, war die Scheu groß, ein Todesgerüst zu erstellen. Kein ehrlicher Handwerker mochte sich dafür hergeben. Ab 4:30 früh würde dem Gefangenen, falls nötig, die Haare geschnitten werden. Pünktlich um 5:30 würde dann die Kutsche mit Fuhrer losfahren. Ihr folgte ein Fuhrmann mit dem Sargwagen. Zur gleichen Zeit sollte der Scharfrichter mit seinen Helfern beim Blutgerüst eintreffen, um alles nochmals zu überprüfen. Die ganze Angelegenheit würde von genügend Polizisten beschützt und geordnet werden. Sollten Zuschauerinnen und Zuschauer auftauchen, so würde die Polizei darüber wachen, dass keine Kinder anwesend sein würden. Um 6:00 früh würde der Kopf von Johannes vorfallen und sein Körper danach dem Anatomischen Institut der Universität übergeben. Eine Standrede würde gehalten und die Sträflinge hätten das Blutgerüst sofort wieder abzubauen. Danach mussten sie in die Kirche gehen, um sich mahnende Worte anzuhören. Alle diese Vorbereitungen waren dann allerdings unnötig, denn tatsächlich entschied eine deutliche Mehrheit im Grossen Rat, Fuhrer zu lebenslanger Kettenstrafe zu begnadigen. Das hieß nach damaligem Usus, dass er nach 20 Jahren freikommen würde. Johannes Fuhrer verzichtete nun auch zugunsten seiner Schwester auf das elterliche Erbe und bat die Gemeinde Pfäffikon nur um einen winzigen Anteil des Erbes. Diese kleine Summe würde er dann nach seiner Entlassung 20 Jahre später benötigen, um auszuwandern. Viele Kritikerinnen und Kritiker der Todesstrafe hofften, dass damit die Todesstrafe im Kanton Zürich faktisch abgeschaffen worden sei. Wenn sogar einem Elternmörder vergeben würde, dann würde sie sicherlich niemals mehr angewandt werden. Viele zeitgenössische Schriften berichteten über den Prozess. Und sie befassen sich zunächst mit dem Schrecken, dass jemand seine Eltern ermorden konnte. Dann aber bezogen die meisten sich auf die Todesstrafe an sich. Wie erwähnt, schien sie vielen so absurd und veraltet, dass dieser Fall vor allem ein Fall der Todesstrafe im Kanton Zürich wurde. Oder, wie ein Zeitgenosse es ausdrückte, Zitat: Dieses für unsere Zeitgenossen so bemühende Erlebnis eines Elternmordes ist für den Kanton Zürich zum Eckstein geworden, an dem hoffentlich das Blutgerüst zerschellt. Die Missetat des Johannes Heinrich Fuhrer von Pfäffikon wird der Vergessenheit anheimfallen. Aber die Gnade der obersten Staatsbehörde wird, so hoffe und glaube ich, nach Jahrzehnten im Kanton Zürich als ein Sieg des Fortschritts und der Menschlichkeit bezeugt werden. Zitat Ende. Wer übrigens für die Todesstrafe war, konnte sie noch einmal angewandt sehen. Denn nur wenige Monate nach dieser Begnadigung fand die letzte Hinrichtung im Kanton Zürich statt. Für den Kindermörder Heinrich Götti fand man keinen Begnadigungsgrund. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis Anfang Oktober wieder. Auf Wiederhören.